Hi und herzlich willkommen zu Body Spirit, dem Podcast für deine ganz persönliche Wohlfühlfigur. Hier dreht sich alles um Fitness, Ernährung, das richtige Mindset und Spiritualität, damit du dich in deinem Körper zu Hause fühlst. Mein Name ist Carla Gerlach. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Fitness- und Emotionscoach und meine Mission ist es, dir zu zeigen, wie du dich in deinem Körper so richtig wohl, attraktiv, stark und selbstbewusst fühlst. Denn es ist super, wenn du deinen Körper trainierst. Es ist noch besser, wenn du deinen Geist trainierst. Und wenn du beides miteinander verbindest, dann wird es einfach mega. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Body Spirit Podcast. Und ich freue mich mega, denn ich habe ja das Format umgestellt und jetzt bin ich noch pingeliger damit, wer zu mir in dem Podcast als Interviewpartner kommt und freue mich deshalb umso mehr, dass heute die Jasmin Jabeur bei mir ist. Und die Jasmin ist, wie sie selber sagt, eine Ruhrpottsche Frohnatur. Man hört es auch gleich so ein bisschen am Dialekt. Und die Jasmin hat trotz ihrer Krankheit nie ihren Optimismus verloren und zeigt einfach, wie man körperliche und mentale Grenzen verschieben kann, indem zum Beispiel sie bei einem Triathlon startet, obwohl sie körperliche Einschränkungen hat. Und was ich auch ganz schön fand, sie sagt, sie nimmt sich die Zeit zum Finishen des Rennens, denn sie hat ja schließlich dafür bezahlt. Also die Jasmin ist definitiv ein richtig, richtig tolles Vorbild, sportliches Vorbild und vor allem auch emotionale Mutmacherin für vor allem Frauen, die auch genauso wie sie unter Lipödem leiden. Und ich freue mich mega, dass du hier bist, Jasmin. Ich freue mich sehr, 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 dass du zugesagt hast und ich bin schon ganz gespannt, was du uns alles erzählst.
Vielen Dank, Carla, für die Einladung. Und natürlich bin ich gern dabei.
Ja, ich habe dich. Ich habe dich aus einem anderen Podcast geklaut, muss ich sagen. Ich höre ja selber auch gerne Podcasts. Und du warst im Triathlon-Podcast. Und ich habe deinen Podcast bzw. dein Interview gehört und dachte, boah, die Jasmin, die muss unbedingt zu mir im Body Spirit Podcast kommen. Das hat einen ganz wichtigen Grund für mich. Ich finde Frauen wie dich wahnsinnig faszinierend, die ihr Ding machen, obwohl sie vielleicht nicht die optimalen Voraussetzungen haben. Ich habe gerade hier im Body Spirit Podcast, ich habe die letzte Folge war das, über Lipödem gesprochen. Ich weiß übrigens, ich streite mich immer noch mit mir selber, ob es Lipödem heißt oder Lipödem. Vielleicht kannst du das gleich auch noch selber sagen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, vielleicht steigen wir so ein, was ist das und warum hattest oder hast du damit zu kämpfen?
Ja, also man sagt tatsächlich Lipödem, weil es ja zusammengesetzt ist aus zwei Wörtern, Lipfett und Ödem von Ödeme halt eben. Mhm. Und hat die Bewandtnis, es also Lipödeme ist eine genetisch vererbte Erkrankung. Das ist nichts, was man erwirbt, sondern das hat man und irgendwann kommt das zum Tragen. Denn meistens erfährt man einen Schub in einer hormonellen Veränderung als Frau. Also bei mir war die hormonelle Veränderung damals die Pubertät. Ne, ist ja bei allen großes Hormonchaos. Da ist zum ersten Mal meine Erkrankung ausgebrochen. Die Erkrankung äußert sich darin, dass man massiv Fettgewebe in Armen und Beinen, man streitet sich, ob es auch in anderen Körperteilen auftreten kann. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Aber wissenschaftlich erwiesen ist auf jeden Fall, Arme und Beine müssen betroffen sein. Also man kann es auch nur an den Beinen haben, man kann es auch nur an den Armen haben. Bei mir hat es an den Beinen angefangen, also dass ich auf einmal sehr stämmige Beine bekam. Da das eben im Rahmen der Pubertät aufgetreten ist und sowieso der ganze Körper sich plötzlich anders anfühlte, waren mir die Schmerzen in den Beinen erstmal nicht so bewusst, weil es fühlte sich hier sowieso alles neu an und das war für mich einfach das Gefühl des erwachsenen Körpers erstmal, dass die Beine wehtaten. Und für mich, also wie das eben so ist, wenn man in so einer Phase steckt, man nimmt das irgendwie erstmal als gegeben hin. Okay, das ist jetzt so und alles klar. Und natürlich, wenn plötzlich deine Beine viel dicker sind als vorher und damals war es ja auch noch stärker, dass es eine Überproportionalität war. Also mein Oberkörper war relativ schmal und auch meine Arme. Und plötzlich hast du da unten solche, früher sagte man hier im Pott Kartoffelstampfer. Nicht sehr netter Begriff, aber so hat man das immer gesagt. Und ja, dann guckst du halt an deinen Körper runter und denkst so, krass, ey, scheiße, Pubertät, kann man da wieder zurückgehen, drehen, so, ey, will ich nicht, ne? Aber dann guckt man sich halt die anderen an und die haben halt nicht solche Kartoffelstampfer, ne? Die waren halt immer sehr grazil und Und für mich war es sehr schwierig damals, weil ich habe schon früh als Kind getanzt. Ich glaube, ich habe mit 7 angefangen. Und da war ich halt noch relativ körperlich normal, ne? Und das war da mit dem Tanzen auch kein Problem. Und dann mit der Pubertät plötzlich war es halt schmerzhaft, ne? Weil Tanzen funktioniert halt hauptsächlich mit den Beinen. Und ich war in der Tanzgarde. Da ist auch viel Akrobatik noch bei. Das heißt, man wird mal an den Beinen geschleudert, Spagat, ne? Hände in die Hand und dann nimmt ein anderer und dehnt deine Beine und solch. Das ist normal. Aber mir tat das plötzlich alles irgendwie weh. Und auch so Sachen wie Bergwandern, also alles, was so mit Höhen zu tun hatte, war für mich sehr unangenehm. Natürlich auch so Sachen wie Klettern, das habe ich eigentlich auch ganz gerne gemacht, aber es tat auf einmal an den Beinen so weh. Und wie gesagt, niemand sagt dir, das darf nicht weh tun. Man denkt halt, also ich zumindest habe damals gedacht, okay, so fühlt sich Erwachsensein an. Und ja, dann ist es halt mit jedem Schub, den man halt so erleidet, also es ist nicht so, dass von heute auf morgen oder dass halt immer so jeden Tag ein bisschen mehr ist, sondern man hat einen Schub und dann hat man gleich ganz viel mehr dickere Beine und viel mehr Schmerzen. Und je dicker, also je mehr Fettgewebe, also deswegen auch Lip, weil das ist sozusagen, muss man sich so wie Krebs vorstellen, aber eben, das sind keine Krebszellen, die ständig mutieren, sondern Fettzellen. Das sind krankhaft angelegte Fettzellen, die schon von Beginn sozusagen im Körper sind. Die sind in den Armen und Beinen drin, nur so wie Babyzellen, muss man sich vorstellen. Dann kommt ein Schub und dann werden die sozusagen explosionsartig auf einmal weiterentwickelt. Also es, ne, seit der Krebs, da können sich viele vorstellen und so ähnlich muss man sich das nur mit Fettzellen vorstellen. Und die Ödeme entstehen halt dadurch, dass diese Fettzellen, die lagern sich halt überall an und die verdrängen dann das andere umliegende Gewebe ein wenig. Und dadurch werden halt Lymphbahnen abgedrückt. Also, ne, das heißt, also wir haben ja überall am ganzen Körper Lymphbahnen, die unsere Lymphflüssigkeit transportieren. Und wenn diese Fettzellen so wuchern, sage ich mal, ne, explosionsartig, dann drücken die einfach an verschiedenen Stellen die Lymphgefäße ab. Und das heißt, der Lymphtransport wird deutlich schwieriger. Das heißt also, irgendwie der Professor, der mir das erklärt hat, hat gesagt, also mein Lymphsystem arbeitet 2 bis 3-mal so hart wie deins. Einfach, weil da immer wieder Engstellen sind, die es mit Druck überwinden muss. Und je mehr Fettgewebe sich halt ansammelt, umso mehr Engstellen gibt es und irgendwann arbeitet das Lymphsystem immer nur noch am Limit. Und das ist wie mit jedem anderen System. Alles, was du auf Dauer am Limit arbeiten lässt, wird irgendwann kollabieren. Und das ist dann so das Problem. Die Lymphe wird nicht mehr abtransportiert, die Ödeme entstehen. Das heißt, die Beine werden nochmal dicker, weil jetzt ist ja alles voller Lymphflüssigkeit. Und Lymphflüssigkeit, wissen wir ja, ist ja sozusagen die Flüssigkeit, die die Gifte und Abfallstoffe aus unserem Körper abtransportieren. Die werden jetzt nicht mehr abtransportiert. Das heißt, die sind da immer in deinem Gewebe. Das ganze Gewebe ist sozusagen ständig vergiftet auch. Und was natürlich das Ganze in so einem netten Kreislauf immer schlimmer macht. Ne? Die Beine werden immer dicker, dann tut's noch mehr weh. Ne? Man ist natürlich dann auch weniger leistungsfähig, ist logisch, ne? Weil es alles voller Gift. Der ganze Organismus da in dem Teil, der kann sich nicht mehr selbst reinigen, ne? Weil der schickt zwar die ganzen Giftstoffe in die Lymphe, aber die Lymphe tritt dann wieder aus und ist wieder zurück. Also sozusagen, die beißen sich immer wieder in den Schwanz.
Ja.
Und so wird halt eben auf Dauer ist alles auch immer schlimmer.
Ja, ich musste das tatsächlich auch recherchieren, weil ich interessiere mich vor allem deshalb für das Thema, weil ich auch doch einige Kundinnen habe, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ich war mir gar nicht so bewusst, jetzt schon, du hast das jetzt auch nochmal richtig gut erklärt, dass ein Lipödem nicht dasselbe ist wie ein Lymphödem.
Nein.
Aber dass das oft korreliert, ne? Und das hast du jetzt, wurde mir jetzt nochmal so richtig klar, genau, ne? Weil das erst habe ich das eine.
Genau. Also das Lymphödem ist tatsächlich immer erworben. Ne?
Ja.
Also kennen viele auch wieder Krebs. Ne? Also wenn sie zum Beispiel viele Frauen, die, wenn die Brustkrebs haben und die Brüste abgenommen werden, dann werden auch immer diese Lymphknoten hier in der Achsel meistens mit weggenommen, einfach aus Prophylaxe, selbst wenn die nicht befallen sind, ne? Aber die werden mit weggenommen. So, das bedeutet natürlich, dem Lymphsystem fehlt plötzlich hier eine Stelle, nämlich da der Lymphknoten ist weg. So, und dann sammelt sich das. Und das sind dann meistens die Frauen, die dann auf einer Seite so einen dicken Arm haben, weil die ein Lymphödem entwickeln, weil die Lymphzirkulation einfach nicht mehr ist, ja ein Kreislauf, ne, der immer so durch den Körper geht. Und jetzt ist plötzlich hier eine Stelle weg. So, und dann kann das hier nicht mehr abfließen. Und dann kriegen die plötzlich so einen richtig dicken Arm. Und dann, ne, gehen die wieder zum Arzt und sagen, ja, sie haben jetzt dann Lymphödem. Und dann fängt bei denen genau das Gleiche an. Die fangen dann an, kriegen dann auch Lymphdrainage und die Bestrumpfung. Und das ist aber immer erworben. Und das ist auch mit einer der gefürchteten Spätfolgen eben beim Lymphödem, weil halt durch die ständige Überbeanspruchung mit irgendwann, der Kollaps muss irgendwann kommen, ist normal in so einem System. Und dass darauf dann das Lymphödem sich sozusagen setzt und dann schwellen auch die Arme und die Füße an, weil halt eben, ne, im ganzen Bein keine Zirkulation mehr stattfindet und das System zum Erliegen gekommen ist. Und ist klar, ne, an den Beinen und an den Armen dran hängen die Arme und die Füße und die werden dann einfach auch nicht mehr richtig versorgt. Und dann hat man da auch noch den ganzen Schmutz, ne?
Ja, du hast es gerade schon so schön gesagt, ne, dass du am Anfang dir nicht so darüber bewusst warst, weil der Körper sich sowieso verändert hat in der Pubertät und dass das auch körperlich schmerzhaft ist, ne? Also dass das nicht nur ein optisches Problem ist. Vielleicht kannst du da mal, bevor wir auf das Emotionale eingehen, weil das finde ich noch viel wichtiger, aber wie fühlt sich das an? Also für jetzt eine Frau, die das nicht hat, wie kann ich mir, weil Schmerzen ist ja ein sehr weiter Begriff, wie kann ich mir das vorstellen? Wie fühlt sich das an?
Ja, also es kommt einerseits ein bisschen aufs Stadium an, ne? Also die Krankheit gibt es in drei verschiedenen Stadien und ne, zu Beginn kommt man natürlich wie immer erst in Stadium 1 und es ist eigentlich sehr bezeichnend, wenn du erstens sehr, sehr schnell blaue Flecken bekommst in diesem dicken Gewebe und typisch ist Druckschmerz. Also ich fasse es an und es tut nur das Anfassen weh. Also ich muss nicht mal draufdrücken, sondern wirklich, also hinterher im Stadium 3, also im letzten Stadium, bevor ich operiert wurde, habe ich geheult bei der Lymphdrainage. Ne? Ich konnte nicht mehr schlafen, nichts mehr, weil allein schon, wenn der Physiotherapeut seine Hand auf meinen Arm gelegt hat, dann schossen Schmerzblitze durch meinen Kopf. Das war ganz gruselig. Da kannst du auch nichts machen. Wir haben dann hinterher einfach gesagt, akzeptiere einfach, dass ich jetzt die ganze Zeit heul und zieh es einfach durch, ne? Weil für den ist das natürlich auch sehr
Nicht
belastend,
angenehm, ja.
ne?
Ja.
Aber du kommst nicht anders an Schmerzlinderung, ne? Und das ist ansonsten, je weiter das Stadium fortschreitet, kommt halt so ein Druckschmerz, den du kontinuierlich innen drin fühlst. Das kannst du schwer beschreiben. Also wie so, entweder von außen fasst dich jemand an. Also ich habe eine Bekannte, die hat das auch und die hatte wohl ein Streitgespräch mit einem Mann und der meinte dann im Streitgespräch, ihr lapsig auf den Arm hauen zu müssen und dann hat die geschrien, weil für dich mag dieses lapsige, ich touch mal deinen Arm, nichts bedeuten oder ne, wir können jetzt aus einer anderen Perspektive, ist es natürlich grenzüberschreitend, müssen wir nicht drüber sprechen, aber rein physiologisch war das für sie einen wahnsinnigen Schmerz, den ich dir ganz sch schlecht beschreiben kann. Also wie so entweder Druck von außen, wie minimal der auch sein kann, empfindest du als nicht angenehm. Ne? Also am Anfang war es einfach nur ein unangenehmes Gefühl und dass ich halt auch, also ich bin so als Kind auch ein sehr kuscheliger Mensch gewesen, ne? Aber je mehr halt die Schmerzen sich in meinem Körper ausbreiteten, umso weniger wollte ich in den Arm genommen werden
Da habe
auch.
ich auch gerade dran gedacht, ne?
Ne?
So dieses, eigentlich findet man das ja jetzt
Genau,
als gesunder
das
Mensch,
war
findet
für
man das ja
mich
schön, ne? So
genau.
drücken und ja, okay.
Ne? Aber ich fand das irgendwann, also es war zu Anfang ein komisches Gefühl, erstmal einfach, ne? So, du kannst nicht beschreiben, du weißt nur, es fühlt sich einfach nicht angenehm an. Ne? Normal, wenn du umarmst wirst, das fühlt sich ganz toll an, dann drückst du noch fester und denkst, ach, wie schön ist das. Und ne, es ist einfach ein tolles Gefühl. Mit Lipödem hast du
Nicht.
nicht dieses toll. Also es fühlt sich, ne, du hast erst ganz gemischte Gefühle und dann werden die Schmerzen immer schlimmer. Und dann ist es schon so, wenn der andere, du merkst, der kommt schon auf dich zu, dann merkst du schon, wie so dein Gesicht, weil du genau weißt, was das gleich für dich
Vielleicht tut
bedeutet.
weh. Ja.
Ja, genau, ne, weil du hast es ja die letzten 15 Male war es ja nicht anders, ne? Und ich kenne halt auch viele Frauen, die dann auch sagten, dass sie halt auch körperlich einfach keine Zuwendung mehr haben wollten, weil das einfach wehgetan hat. Und das Schlimme ist, wenn man halt nicht drüber redet, denkt man, also ich habe lange Jahre gedacht, ich bin irgendwie bekloppt oder verrückt, ne? Weil alle sagen, das ist so toll. Aber ich fand das nicht toll, weil das fühlte sich nie toll an. Und der Kopf sagt aber eigentlich, ja, aber eigentlich ist das doch eine ganz tolle Sache, ne? Aber dein Körper sagt, nee, hau weg, geh, ne? Die kommen ja nicht zu nahe, ne? Das ist so eine Indifferenz, die man innerlich immer in sich hat und die ich auch nie früher für mich klären konnte. Aber für mich war halt damals immer so die Lösung, ich bin bekloppt.
Ja, weil auch gerade dieses, ne, dieses emotionale Bedürfnis einfach nach Nähe,
Ja,
was man
ja.
ja als Mensch hat, du ja dann gar nicht so ausleben kannst.
Nee.
Wenn du, also klar, also das mit den Schmerzen ist natürlich eine Sache. Wie war das für dich emotional? Also ich kann mir vorstellen, gerade so in der Pubertät ist man ja sowieso, auch wenn man sowas nicht hat, ist man ja empfindlich, ne? Man findet
Ja.
ja irgendwie alles, vor allem als Mädchen, findet man ja alles irgendwie blöd, ja, oder irgendwie nicht schön, oder guck mal, was ich für einen dicken Po habe und so, auch wenn du den faktisch vielleicht überhaupt gar nicht hast, du findest ihn
Ja.
trotzdem so.
Ja.
Und da sind ja auch Kinder und Jugendliche untereinander auch nicht so wahnsinnig
Nee.
freundlich. Hast du da irgendwie, was waren da deine Erfahrungen? Hast du dann unter Beleidigungen oder vielleicht sogar Mobbing oder so, hast du da drunter gelitten?
Also sozusagen das Mobbing hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen. Ne?
Mhm.
Also vorher war es, weil ich ein sehr wissbegieriger Mensch war und nach Ausbruch der Krankheit, ne, also ich kann dir nicht sagen, was ich alles für Namen, die deutschen Panzerrollen wieder, fette Sau, Schwein, was weiß ich. Also die Leute implizieren ja mit dicken Menschen sofort, die frisst hemmungslos, die hat keine Grenzen, die kann sich nicht kontrollieren. Also wenn ich, und das ist auch heute noch so, in der Öffentlichkeit was esse, drehen sich mindestens 2 bis 5 Menschen um und starren mich an. Und ich kann mir auch vorstellen, was sie gerade denken. Ich will es nicht wissen. Also letztens hat mich mal jemand gefragt, würdest du dir wünschen können, Gedanken lesen zu können? Habe ich gesagt,
Nee,
nee,
besser nicht.
auf gar keinen Fall. Ich glaube,
Ja.
das wäre die Hölle. Ne, das auch nur zu hören, was sie dann in dem Moment denken, diese Assoziation, die dann sofort hochkommt, die möchte ich gar nicht wissen. Und wie gesagt, die Pubertät war natürlich ganz hartes Pflaster für mich. Und wie gesagt, als dicker Mensch bist du relativ schnell Außenseiter. Und das war ich dann natürlich auch. Auch so Sprüche wie, also mit deinen Beinen Leggings tragen ist ja ganz schön mutig. Ja.
Aua. Ne,
Ne?
ja, das, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du das hinterlässt halt auch echt Narben, ne?
Ja,
Also gerade
klar.
als junges Mädchen.
Ja. Ja, also
Und
es war schon sehr, sehr schwierig. Einerseits, ne, der Körper tut irgendwie weh. Du verstehst einfach nicht, was passiert. Du verstehst auch nicht, warum du so andere Gefühle hast, die andere ganz anders definieren, ne? Und für dich fühlt sich das aber völlig anders an. Und dann kommt natürlich, von außen kriegst du immer suggeriert, ja, du bist ja dick, weil du faul bist, weil du dies nicht kannst. Und dann kommst, also ich bin so ein Mensch, ich bin ein lösungsorientierter Mensch, ich komme dann ins Tun und denke, okay, wenn die recht haben, probieren wir mal aus, ne? Vielleicht muss ich ja wirklich was ändern oder so. Also ich halte mich nicht für die Krone der Schöpfung und ich mache alles richtig, sondern ich denke auch über solche Dinge nach. Und für mich hat das damals tatsächlich ja dazu geführt, dass ich dann in der Essstörung gelandet bin. Weil tatsächlich ich gemerkt habe, egal was ich tue, die Beine wurden nicht dünner. Also die, ganz im Gegenteil, ne, die wurden trotzdem, ne, ich wache manchmal morgens auf, gehe auf die Waage, habe 1,5 Kilo mehr. Zyklus völlig unabhängig. Das ist halt wirklich einfach die Erkrankung und da kann ich nichts gegen tun. Aber damals wusste ich das einfach nicht. Ich habe halt immer von außen suggeriert bekommen, mit dir stimmt irgendwas nicht, du tickst nicht richtig, ne, kümmere dich mal um dich. Und ich habe getan und getan und getan, aber es hat nie jemand gesehen. Ich kriegte nur noch mehr Druck von außen. Und ja, irgendwann war es dann, war ich dann in so einer Phase, okay, scheiß drauf, mir ist das einfach zu viel. Und dann bin ich halt in der Esssucht zuerst gelandet, die dann aber auch tatsächlich richtig ausufernd wurde, sodass ich dann auch psychiatrisch behandelt wurde, weil es irgendwann in meinem Kopf sich alles nur noch darum drehte. Also wirklich so richtig Zwangsgedanken und es war halt, ne, ich konnte ja machen, was ich wollte. Ich krieg das,
Ja.
ne, sobald ich die Tür aufmachte, meinte mir ja jeder sagen zu müssen, was ich denn alles falsch mache und wo ich denn jetzt dran arbeiten müsse, so, ne, weil wie gesagt, diese Beine, das kannst du nicht verstecken, weil das ja auch sehr unförmig ist. Es ist ja nicht so, dass das man nur noch ein bisschen mehr aussieht, sondern es sieht
Nee,
auch
das fällt
anders rein.
auf.
Genau,
Ja.
ne, also heute erkenne ich das, ich weiß, worauf ich achten muss, aber damals, ne, sah es halt, ich sah nur anders aus als die anderen und jeder musste mir sagen, ich muss jetzt aber so sein wie die anderen.
Ja.
Und tatsächlich war ich dann in psychiatrischer Behandlung, ich war auch damals in der Klinik als Jugendliche, was teilweise dann leider kontraproduktiv war, weil ich habe ein Mädchen kennengelernt, die Bulimie hatte. Ja, und dann wurde ich entlassen und hatte Bulimie, weil das
Ja.
war dann
Ja, ist nicht lustig, aber ich muss
nein.
trotzdem grinsen, weil so, okay, da hast du noch eine neue Option
Genau,
quasi.
ja, wie gesagt, ich bin ein lösungsorientierter Mensch, ne? Und ich dachte, okay, bisher hat alles, ja, und die war total schlank und dürr und erzählte
Ja.
natürlich auch, dass das Probleme mit sich bringt, aber dann denkt man natürlich, ja, die Probleme kriege ich eh nicht, wie der Mensch halt so ist, ne? Bei mir wird das garantiert anders
Anders.
sein, so, ne? Und vielleicht ist das ja der Heilige Gral für mich.
Ja.
Ja, natürlich war es nicht der Heilige Gral, logisch, ne? Weil auch das die Beine nicht verändert hat und inzwischen sind die noch dicker geworden, trotz all dem. Ich bekam nur andere körperliche Probleme. Und natürlich ist es auch, ja, mental gesehen, ganz schlimm, wenn du isst und es auch danach wieder erbrichst einfach.
Ja, es ist dieser ständige Kampf gegen den eigenen
Genau.
Körper, ne? Das ist
Genau. Also es ist immer, also ich sag mal, ich habe systematisch einfach gelernt, meinen Körper zu bekämpfen. Und die Bulimie war halt einfach, sagen wir mal, nur ein weiteres Schlachtfeld, das ich mir gesucht habe, um endlich diesen beplackten Körper doch irgendwie niederstrecken zu können. Und es hat auch irgendwie nicht funktioniert. Also es war irgendwie immer so, dass ich immer tiefer auch in so ein, es funktioniert alles nicht, es funktioniert alles, es gibt keine Perspektive, da ist kein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Und
Ja.
da bin ich dann auch sozusagen immer weiter reingerutscht, mit jedem erfolglosen Versuch, das loszuwerden, mit jedem Mal merken, oh, jetzt sind die Beine schon wieder dicker, ich brauche schon wieder neue Hosen, ne? Und oh nein, es tut noch mehr weh und ich möchte eigentlich jetzt gar nicht mehr, dass mich jemand irgendwie anfasst und Stiefel anziehen geht schon mal gar nicht. Und an manchen Tagen waren meine Füße auch so breit, dass ich nicht mehr in die Schuhe gekommen bin und solche Geschichten. Also mit jedem Mal, was dann irgendwie passierte, war ich dann auch mental eigentlich immer tiefer im Keller.
Ja.
Und tatsächlich bin ich dann halt auch irgendwann in die Depression abgerutscht.
Ja,
Also
das ist
es
ja auch
war,
mega frustrierend, ne? Wenn du
ja,
eh
genau.
was tust und so. Und du
Ja.
hast vorhin auch so gesagt, naja, viele Leute denken dann, wenn die mich sehen, ne, ja gut, die ist halt faul und die frisst den
Ja,
ganzen Tag nur.
genau.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja auch schon immer mich mit Sport beschäftigt habe, ich habe. Also, sagen wir mal so, meine sportliche Entwicklung geht schon ganz weit zurück. Das, was ich an, sag ich mal, spirituellem oder Mentaltraining oder Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer man das nennen will, natürlich noch nicht so lange. Und ich habe heute eine ganz andere Einstellung dazu. Ich war früher, ich sag, und da bin ich nicht stolz drauf, aber ich habe das früher auch oft gedacht, wenn ich so Leute gesehen habe, die dann so, ja, einfach übergewichtig und dick, immer eine Bewertung. Ne? Immer, wenn die jetzt vielleicht auch noch eine Cola in der Hand hatten, ja, dann war es sowieso vorbei.
Sag ich doch,
ja?
In der Öffentlichkeit essen und trinken.
Genau, ne? Also totale Bewertung, so nach dem Motto, hey, also es kann doch nicht sein, hör doch mal auf, so viel Mist zu essen und beweg dich doch mal und so, bis ich irgendwann natürlich verstanden habe, okay, warte mal, erstens ist es ja gar nicht mein Business. Ja, es ist ja, wenn ich das anders mache, ist es ja meine Wahl. Jeder darf
genau.
seine eigene Wahl treffen. Und was ich auch gelernt habe, und das ist natürlich eine Übungssache, weil wir ja auch so erzogen sind, ne, immer zu bewerten, gut, schlecht,
Ja.
richtig, falsch, zu sagen, okay, aber ich sehe ja gar nicht alles. Ich sehe jetzt vielleicht, wenn ich dich nicht kennen würde, sehe ich dich auf der Straße und dann sehe ich deinen Körper, okay. Aber ich sehe ja nicht, was ist hinten dran. Was ist die ganze Geschichte, die du gerade erzählst, die sehe ich ja nicht. Die steht dir ja
Ja.
nicht ins Gesicht geschrieben, ne? Und da einfach zu merken, okay, ich sehe ja nur maximal 1% von dieser Person. Und da darf ich mir gar nicht erlauben, eine Bewertung oder zu verurteilen, weil ich 99% gar nicht sehe. Und das ist, glaube ich, eine Übungssache, auch für einen selber, diese Bewertung rauszunehmen. Ich glaube nur, das kannst du nicht voraussetzen. Ne? Die meisten
Nein.
Menschen sind nicht so.
Also erstens ist es ja tatsächlich auch neurobiologisch und psychologisch sinnvoll, dass wir das machen. Also jetzt nicht dicke verurteilen, sondern bewerten. Weil es ist einfach so, unsere Welt ist sehr, sehr komplex. Ne, unser Gehirn ist aber tatsächlich noch im Jäger- und Sammlerstadium. Als früher nur Savanne galten und dann gab es 3 Tiere, die konnte man erlegen und 2 Sträucher, von denen man pflücken könnte. Also es war ein sehr begrenztes und überschaubares Angebot, wo es auch wichtig war, zu planen, Dinge zu kategorisieren, ne, dass wenn ich ein Tier gefangen habe und das erlegt habe, wüsste, okay, im Schnitt, also die haben jetzt nicht gedacht, im Schnitt fange ich 2,14 Tiere in der Woche, aber die haben ja irgendwann so einen Rhythmus. Und das Gehirn ist ja auch ein Organ, das Rhythmus liebt.
Ja.
Und Routine und
Struktur,
Dinge, die
ja.
und Struktur, ja. genau, und Dinge, die einfach bewertbar sind, das liebt das Gehirn, weil es einfach ganz wenig Energie dann verbraucht.
Ja.
Ne? Und früher war es überlebensnotwendig, wenig Energie zu verbrauchen und wenn Energie reinkam, sie zu sammeln und sie dann strategisch zu nutzen. Und deswegen funktionieren so Sachen wie Bewertung eigentlich erstmal automatisch vom Gehirn erstmal. Wenn ich dich sehe, läuft automatisch in meinem Gehirn erstmal ein Programm ab, das dich abcheckt. Ah, die hat aber ganz lange Ohrringe, wer weiß, wo sie sich die gekauft hat, sowas. Ne? Aber das kann man selber bewusst unterbrechen und sagen, alles klar, ich weiß aber, dass nicht nur ein bestimmtes Metier solche Ohrringe trägt, sondern das ist heute cool. So, ne? Indem ich dann bewusst diesen Gedanken nehme, der einfach automatisch in mir entsteht. Wir haben alle Vorurteile, wir haben alle Schubladendenken, das ist völlig normal. Das hat nichts damit zu tun, dass du bekloppt bist, dass du anormal, ein Rassist oder was weiß ich. Das passiert in uns. Aber unser Anteil ist, das wahrzunehmen, was da passiert und damit unserer eigenen Logik entgegenzutreten. Mit diesem evolutionären, sage ich mal, Denken, das unser Gehirn so mit sich bringt.
Ja.
Deswegen, ne, sage ich immer, du bist nicht generell ein schlechter Mensch oder kannst nicht mit Vorurteilen umgehen, weil du welche hast, sondern das macht dich erstmal zum Mensch mit einem Gehirn, sagen wir mal so.
Ja.
Aber es macht dich zum selbstreflektierten Menschen, das zu nehmen, zu sagen, okay, ich weiß, ich denke jetzt gerade das, aber aus meiner Erfahrung weiß ich, ne? Und dann setze ich das, was ich so erfahren habe, dagegen. Und dann kann ein Umdenken stattfinden und dann macht auch das Gehirn mit.
Ja, finde ich ein sehr schönes Bild. Ich muss so ein bisschen grinsen, so wenn du dann denkst, wenn wir jemanden sehen, der eben stark übergewichtig ist, und dann sag ich, ja, guck, die ist einfach nur deshalb so fett, weil sie total faul ist und sich nie bewegt. Dann kann ich danach denken, yippie, ich habe extrem wenig Energie verbraucht gerade.
Also, zum Beispiel, kannst du dir sagen, weil nein, das passiert wirklich automatisch. Also
ja.
da ist keiner von uns frei und das Gehirn macht verschiedene Dinge einfach so.
Ja.
Das ist, ne, also wir glauben immer, wir sind die höchst entwickelte Spezies, weil wir so ein tolles Gehirn haben, aber das tolle Gehirn hat auch so seine Nachteile.
Ja.
Ne, so. Und dessen müssen wir uns einfach nur mal bewusst sein und da bewusst gegen angehen. Ne?
Ja.
Und das ist es, was uns eben durch Erfahrung dann einfach auch weiter, denke ich, reifen lässt, indem wir bewusst diese Fallstricke kennen und auch sagen, okay, alles klar, ich habe die. Aber ich kann da umdenken. Aber ich kann da was entgegensetzen. Aber ich bin bewusst und tappe nicht ständig in diese Falle.
Ja. Ich glaube auch dieses Lösungswort ist wirklich das Bewusstsein, ne? Sich das klar zu machen, zu sagen, ja, okay, tickt halt so, aber ich kann bewusst was anderes wählen.
Genau.
Wie hast du denn, du hast vorhin, also in einem Nebensatz hast du erwähnt, bevor ich mich habe operieren lassen. Mhm. Was ist das für eine OP und hat dir das geholfen?
Ja, also tatsächlich operieren lassen. Also ich habe wirklich erst Ende der 20er das erste Mal, als ich notfallmäßig ins Krankenhaus kam, hatte ich wahnsinnige Schmerzen in den Beinen, die wirklich jenseits von gut und böse waren. Und da ich noch eine weitere Erkrankung habe, also ich habe eine Blutgerinnungsstörung, also ich bin kein Bluter, sondern das Gegenteil, also mein Blut gerinnt sehr, sehr schnell. Mhm. Und ich hatte in meiner Jugend eine Thrombose und später auch eine Lungenembolie. Und da gibt's halt, ich bin einer der wenigen, die keinen Makumar nehmen muss, weil ich halt, ne, sozusagen Verhaltensmaßregeln von den Ärzten bekommen habe. Und eine davon ist, bei Beinschmerzen gehen sie nicht mehr über los, sondern sie gehen ins Krankenhaus, am besten direkt liegen, ne, damit nicht noch irgendwas passiert. Weil ich habe nur noch eine halbe Lunge rechts durch die Lungenembolie. Und ja, so eine Thrombose, wissen wir alle, kann super gefährlich aus sein. Und so eine Lungenembolie, dass ich sie überlebt habe, ist eigentlich, ne, statistisch gesehen ein Wunder schon fast, ja, ne? So in der Richtung. Und deswegen habe ich mich dann damals mit diesen wahnsinnigen Schmerzen, bin ich dann in die Ambulanz und die haben dann auch, wie das in dem Fall ist, sofort Heparin und alles, ne? Und dann kriegt man ganz viele schmerzhafte, richtig schmerzhafte Untersuchungen, weil so ein Zentigramm der Beine ist schon richtig, also da kriegt man Kontrastmittel in die Venen gespritzt unter so einem Röntgengerät und das tut sau weh in den Venen, sag ich dir, ne, weil das verteilt sich natürlich dann bis in die kleinsten Blutgefäße und wenn du eh schon Schmerzen hast, ist das einfach die Hölle. Aber tatsächlich waren alle meine Gefäße in Ordnung und dann kam halt irgendein Arzt auf die Idee, boah, die Beine, die fühlen sich aber auch komisch an und dann haben die mal einen Ultraschall gemacht und dann sagte der, hören Sie mal, aber Ihr Gewebe ist ganz, ganz voll mit Wasser. Sagt er, also das sieht gar nicht so wie normales Fettgewebe aus, das sieht ganz komisch aus. Und der hatte mich dann an so einen Lymphologen dann gegeben und der hat dann gesagt, ja, Sie haben Lymphödeme. Ja, was ist das denn? Und dann sagt er, ja, das Fett ist nicht normal und deswegen haben Sie Wasser in den Beinen. So die Erklärung damals, ne? Und dann kriegt ihr auch meine ersten Kompressionsstrümpfe. Also wie gesagt, das war also so
warst Ende 20. Das heißt, du hast erst Ende 20 erfahren, was du tatsächlich hast.
Genau, also ich habe, deswegen bin ich ja auch psychisch so weit abgerauscht, weil ich so viele Jahre in Dissonanz einfach gelebt habe, ne? Und immer gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin falsch. Und ich muss das irgendwie korrigieren, aber ich konnte es nicht korrigieren. Und deswegen ging es mir dann am Ende auch echt so dreckig. Aber selbst, wie gesagt, mit der Diagnose war es erstmal nicht so, dass jetzt mir besser ging, weil ich das damals gar nicht so richtig begreifen konnte, weil mir das auch gar niemand so richtig erklären konnte. Weil sobald ich dann draußen war und beim anderen Arzt, ja, kamen wieder die gleichen Sprüche. Ja, machen wir FDA. Einer hat gesagt, trink mal weniger Mineralwasser und so ein Scheiß. Ja. So. Ja. Also wirklich, ne, und dann stehst du da und denkst so, ja, was ist denn jetzt? Ne, so, dann gehst du zum anderen, nee, jetzt gehen Sie mal hier zur Lymphdrainage, da gehst du zu so einem Therapeuten, weil wer schon mal Lymphdrainage hatte, das sieht eigentlich nur so aus, als würde dich jemand die ganze Zeit streicheln. Ne, weil das sehr feine Bewegungen sind. Aber wenn man eh schon Schmerzen hat und Berührung gar nicht so gerne hat, ne? Und dann werkelt da eine Stunde jemand genau mit diesen Berührungen die ganze Zeit an deinem Bein rum. Ist halt einfach nichts, was du wirklich gerne hast. Und so bin ich dann am Anfang auch gar nicht da hingegangen, weil erstens mir der Sinn und Zweck gar nicht so richtig klar war, ne? Weil es so viele unterschiedliche Sprüche gab. Und eben es so unangenehm einfach für mich war und ich das auch vermeiden wollte. Ne? Dann habe ich irgendwann halt Kompressionen bekommen. Aber erst normale rundgestrickte, also es gibt Unterschiede in Kompressionsbekleidung. Es gibt einmal eben diese rundgestrickte Kompression, das ist die, die man so in Thrombosestrümpfen hat oder die Läufer zum Beispiel in ihrer Kompressionskleidung tragen. Ne? Die tragen ja manchmal so Armstulpen oder Beinstulpen oder auch Socken mit Kompression. Das ist sogenannte rundgestrickte Kompression. Aber also Lipödem-Patienten, die bekommen flachgestrickte. Dann ist das Muster sozusagen runtergerichtet, als wenn es rundherum gestrickt wird. Also es wird immer so eine gewisse Richtung. Und dadurch ist die Kompression anders. So mehr kann ich dir das auch nicht erklären. Das ist einfach so, was man mir dann irgendwann 10 Jahre später mal erklärt hat. Also ich habe dann erstmal die rundgestrickte bekommen. Das hat aus Lipödem-Sicht nicht viel geändert. War zwar ganz gut, weil ich ja auch Thrombosen und so hatte, haben die gesagt, ja, haben sie gleich 2 mit einem, ne? Dann kriegen sie auch keine Thrombosen mehr. So, habe ich gesagt, okay. Aber auch die habe ich dann irgendwann ausgelassen, weil ich einfach den Benefit, also den Nutzen
nicht gemerkt hast, ne?
Nee, weil es hatte für das Einzige, was ich bemerkt habe, muss ich hier sagen, macht ein schöneres Bein. Also in Kompressionsstrumpfhose sieht das Bein einfach ein bisschen schöner aus und wenn du ein Kleid an hast, denke ich mir, oh ja, nee, komm, mit Kompression sieht das jetzt einmal besser aus. Das war der einzige Nutzen, der mir damals irgendwie zur Verfügung stand. Ja, und dann fing in den 30ern fing dann auch die Arme an. Aber dadurch, dass, also der Schmerz, der Lipödem-Schmerz ist ja die ganze Zeit da, wie so ein Rauschen. Und mit der Zeit lernt dein Körper ja mit kontinuierlichen Dingen, die einfach so in den Hintergrund zu drücken. Klar, wenn dann plötzlich jemand dein Bein anfasst, dann ist es sofort ist wieder im da. Fokus drin, ne? Ja. Aber du lebst einfach sozusagen mit so einer Art Hintergrundrauschen. Und dann fing das halt auch an den Armen an. Ich dachte, okay, jetzt auch die Arme, ist dann aber erstmal alles sehr nebulös, weil auch dann konnte ich das irgendwie, ne, es hat mir auch keiner gesagt, dass es das in den Armen gibt, ne, sondern ich wusste jetzt, da ist irgendwas mit dem Wasser in den Beinen und das kann auch wehtun, ne, aber dass es in den Armen gibt, hatte mir auch niemand gesagt und irgendwann wunderte ich mich, dass mir gar keine Bluse mehr passte. Ne, also ich hatte, glaube ich, ganz viele in meiner normalen Konfektionsgröße probiert, aber ich kam mit den Armen einfach nicht rein. Weil ich inzwischen hier oben solche Oberarme hatte. Also ich sah aus wie ein Bodybuilder, nur ohne Muskeln. So muss man sich das, ja, ist wirklich wahr. Ne? Dann habe ich halt keine Blusen mehr getragen, weil ich habe keine mehr gefunden, die ich meine Arme reingekriegt habe. Ne? Und dann war das halt so ein Prozess, wo ich dann halt auch wieder ins Denken gekommen bin. Dann bin ich wieder von Arzt zu Arzt gelaufen, um dann wieder tolle weitere Sprüche über essen Sie mal weniger, machen Sie mal mehr Sport oder Ähnliches zu hören, anstatt dass sich einer wirklich so mit meinem Problem beschäftigt hat. Ja, und dann, weiß nicht, habe ich auch irgendwann gedacht, naja, okay, jetzt hast du wieder ganz viele tolle Sprüche gehört, aber die Arme sind jetzt auch scheiße. Und ja, dann habe ich das wieder eine ganze Zeit lang eben schleifen lassen. Dann bin ich halt durch Zufall halt damals, ich muss wegen meiner Blutgerinnungsstörung einmal im Jahr zum Phlebologen, der dann halt guckt, sind alle richtigen, wichtigen Gefäße noch frei und so weiter. Ne? Und da war ich Mitte 30, dann guckte der sich halt meine Gefäße an und sagte, Frau Jabeur, in allen wichtigen großen Gefäßen haben Sie Plaque. Aber richtig heftige Plaque. Und ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, werden Sie keine 40 Jahre mehr alt, weil Sie entweder einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall haben werden, weil Ihre Gefäße einfach bald nicht mehr können. Und das war damals so ein Gong halt, ne? So, ja. Jetzt muss sie irgendwas tun, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon Mutter. Natürlich durch die Schwangerschaft hatte ich weitere Schübe, Stillzeit, weitere Schübe. Ne? Also ich war schon deutlich kompakter geworden als vorher. Aber jetzt war da halt eben auch noch ein Kind, um das ich mich kümmern musste. Und das war dann auch so ein Weckruf, wo ich so gedacht habe, alles klar, okay, du musst jetzt irgendeine Lösung. Irgendwas muss hier passieren. Sonst, ne, hatte ich schon so eine Horrorvorstellung, wie mein eigenes kleines Kind am Grab steht, an meinem Grab steht, ne. Und dann bin ich halt ins Tun gekommen. Lisa hat dann so eine Mutter-Kind-Kur damals beantragt und dann klassisch hier Kalorien zählen, hast du nicht gesehen und so. Und dann bin ich auch walken gegangen damals, hasste ich wie die Pest, war ganz schlimm und schrecklich. Aber ich hatte damals 120 Kilo auf 1 Meter, knapp 1,60 Meter. Vieles ging halt einfach auch nicht mehr. Also meine Auswahl war beschränkt und der Gedanke, in einen Badeanzug zu gehen und ins Schwimmbad zu gehen, war noch viel schlimmer als walken zu gehen.
Verständlicherweise, ne? Ja.
Genau. Absolut, ja, und dann bin ich halt walken gegangen und dann fingen die halt auch an zu erklären, wie wichtig das halt ist, so sportliche Aktivität, gerade auch wenn man schon so viele Verschleißerscheinungen oder eben wie ich halt eine Plaque hätte und so weiter. Und da fing ich dann halt an, sozusagen mich so ein bisschen zu informieren. Ne? Was kann ich denn selber tun? Ne? Weil die Ärzte selber geben einem ja immer irgendwie nur Medikamente. Ne? Wenn irgendwas ist, ne? Ja, hier nimm mal die Pille, nimm mal das und bla bla bla. Und die sagten auch, ja, wir können, wenn das weitergeht, ihnen vielleicht einen Stent legen oder irgendwie was, ne, damit sie da wenigstens mal ein paar Gefäße haben, die noch funktionieren, so in der Richtung. Oder ich habe gedacht, oh mein Gott, ich bin in den 30ern. Ne.
Hört sich nicht sehr motivierend an.
Nee, also das sind alles so Dinge, da wissen sie. Und vor allen Dingen, die nehmen ja die Gefäße aus den Beinen und dann, dass sie mir da auch noch die Beine aufsäbeln, die so wehtaten, ne, das war natürlich noch eine Horrorvorstellung, die ich dann auch wieder nicht wollte. Also ich war sozusagen in so einer Pattsituation. Entweder mache ich jetzt irgendwas oder ich gehe unter. Und das Kalorienzählen, das Klassische, das brachte mich irgendwie nicht weiter.
Ja, das ist ja auch nicht die Ursache. Also,
das war ja damals alles nicht die Ursache. Aber wenn man so im Trüben fischt, versucht man ja irgendwie alles. Und vor allen Dingen, wenn man merkt, man ist in so einer Pattsituation und jetzt muss man da unbedingt raus, sonst gehst du halt kaputt. Ne? Mhm. Und ja, ich hatte damals dann durch Zufall halt Attila Hildmann gesehen, der Vegan for Fit propagierte. Mhm. Also das ist ein Ernährungsprogramm, wo man sich halt mit veganer Low-Carb-Ernährung selber fit machen sollte nach seinen Maßstäben damals. Er erzählte halt auch viel, wie halt durch Industrieernährung und vor allen Dingen viel Fleisch und Zucker und ähnliches eben halt unser Körper immer mehr vermüllt und eben durch Low Carb, kein Zucker, kein Weißmehl und eben halt auch eine rein pflanzliche Ernährung genau dieses Problem halt irgendwie beseitigen würde. Und das klang für mich irgendwie skurril damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ich hatte eine Menge zu verlieren, noch Alkohol habe ich noch nicht ausprobiert, mache ich jetzt. Und ich muss gestehen, ich war damals, ich habe sehr gerne Fleisch gegessen. Ich war die Schnitzelkönigin, Jägerschnitzel war echt so. Oder Spaghetti Bolognese, da hast du mich immer mitgekriegt. Aber ich habe das dann so ein bisschen vorbereitet und habe dann tatsächlich mit Vegan for Fit damals angefangen. Und ja, war auch erstmal eine mächtig große Umstellung, ganz ehrlich, ne? Weil du musst natürlich ein bisschen anders kochen. In diesem Programm wird nicht mit Ersatzprodukten gekocht, sondern es geht wirklich um Gemüseküche und Fruchtküche in verschiedensten Variationen.
Das ist richtig gut, das Buch. Also man kann über Attila Hildmann heute denken, was man will, ne?
Die Bücher sind mega.
Ja, also
die sind richtig die gut. Rezepte also, sind toll. Ja. Ne, so und auch so Sachen wie Nussmus und so, was ist denn das so? Ne? Erstmal in alles reingelesen. Also ich habe dann wirklich viel damals einfach gelesen und habe gesagt, okay, Versuch ist es wert, kostet ja nur das Buch. Ne? Ja. Muss nicht in irgendein Programm, das 700 Euro kostet, niemand nimmt dir den Magen weg, weil das war tatsächlich auch schon in der Diskussion. Ich war auch teilweise in so einem Programm, was mich darauf vorbereiten sollte, auf so eine Magenverkleinerungsgeschichte, aber durch meine Erkrankung wäre halt wirklich nur gegangen, ganzer Magen weg, ein Drittel des Dünndarms weg, sozusagen, dass die beiden direkt miteinander verbunden werden und das aber echt auch die radikalste Methode, die halt massiv auch in deinen ganzen Lebenszyklus eingreift. Ne?
Ja.
Und selbst das hatte ich schon in Erwägung gezogen, einfach, ne, damit ich nicht verschwinde von dieser Welt, ne? Was einfach wirklich einfach Angst war. Aber tatsächlich war dann Vegan for Fit mein Game Changer. Tatsächlich, also ich nahm nicht nur sehr, sehr schnell ab, ich hatte auch relativ schnell wieder Energie. Also ich fühlte mich plötzlich so energetisch wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Also so richtig auch morgens aus dem Bett und ich will jetzt irgendwas machen. Plötzlich machte das Walken auch Spaß und ich hatte da einfach Bock drauf innerlich. Also es war nicht mehr, dass ich mich da so zwingen musste, sondern mein Körper wollte die Aktivität plötzlich. Komischerweise kannte ich so alles nicht, ne?
Ja,
und was aber dann sehr, sehr bezeichnend war, dass ich ein halbes Jahr später dann zu so einem Check-up gegangen bin, weil natürlich mit diesem Befund mit 35 wurde ich dann etwas öfter gemonitort. Und dann ein halbes Jahr nach Beginn hatte ich dann diese nächste Monitoring-Session und ja, der überprüfte alle Gefäße und machte nochmal hier ein Solo und da ein Solo und guckte nochmal in die alten Unterlagen, rollte er nochmal ran. Sag ich, nehme ihm nochmal Blut ab. Ne? So, okay, hat er nochmal Blut abgenommen, ich muss dann auch nochmal Stuhl, Urin, alles abgeben. Aber ich sah immer in seinem Gesicht, der war irgendwie, der
irritiert.
Konnte nicht glauben. Ja, der war richtig irritiert und er wollte immer. Und vor allen Dingen zu Beginn des Gespräches hatte ich ihm halt erzählt, dass ich mich jetzt vegan ernähre und dass ich tatsächlich 5 bis 7 Mal die Woche walken gehe. Und da hat er nur so, und Sie wissen ja, vegan ist ja gar nicht so gesund. Ne? Ja. Aber muss ich Ihnen ja nicht sagen. So, ne? Ja, aber das Lustige war, er hat dann diese ganzen Untersuchungen gemacht. Ich musste dann später nochmal wiederkommen und dann setzte er sich vor mich hin und sagte dann ganz bedächtig, also Frau Javert, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als Sie mir das erzählt haben hier mit vegan und so, war ich ganz schön skeptisch und ganz ehrlich, ich habe mich auch innerlich über Sie amüsiert, weil ich gedacht habe, da wieder so eine Dumme, die ist da drauf reingefallen. Ne? Aber sagt er, nachdem ich jetzt diese ganzen Ergebnisse hier sehe, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich begeistert, denn ich hatte alle Gefäße wieder frei. Ich hatte in keinem meiner Gefäße mehr Verkalkung. Ich hatte nur, hier hat er extra drauf gezeigt, da war ein ganz, ganz kleiner Plack, der aber eigentlich schon die Bezeichnung Plack nicht mehr verdiente, weil er so klein war.
Also das Risiko komplett minimiert dann, ne?
Ja, es war komplett weg. Alle meine ganzen Werte waren auf Normalniveau, weil wenn man ja dicker wird, haben ja viele dieses metabolische Syndrom. Ne? Das heißt, hoher Blutdruck, Leber vergrößert, Stoffwechselwert scheiße. Und das war bei mir alles zurückgegangen. Meine Leber war wieder normal groß, ich hatte einen super Blutdruck, der ganze Plack war weg und so weiter. Und er sah das so vor sich und sagte, also ganz ehrlich, ich hatte ganz, ganz viele Vorurteile und sagte, aber jetzt kann ich nur sagen, machen Sie weiter so, Frau Jobbe. Ganz ehrlich, ne, also für ihn war wirklich wie so eine Metamorphose. Ne? Und das war natürlich. Sagt, ne,
wer heilt, hat recht.
Genau, das also, hat er auch hinterher zu mir gesagt. Ja. Er hat auch gesagt, ne, ich bin kein Fan von veganer Ernährung, sage ich ihm ganz ehrlich. Ne? Aber bei Ihnen ist es super und ich kann nur sagen, machen Sie weiter so. Und dann ging natürlich erstmal so grinsend raus. Und ich war auch.
Du hast dann gar keine OP mehr gebraucht oder hast du dann doch noch was operieren lassen?
Ja, ich tatsächlich, das Gewicht und so ging runter und durch die Low-Carb-Ernährung, weil wir wissen ja inzwischen, viele Kohlehydrate begünstigen entzündliche Prozesse im Körper. Ja. Und auch Lipödeme sind aus immunologischer Sicht entzündliche Prozesse im Körper. Und durch die Low-Carb-Ernährung ist meine Erkrankung erstmal zum Stillstand gekommen. Also es war ja immer eine kontinuierliche Verschlechterung und plötzlich kam sowas wie ein Stillstand rein. Also es wird nicht mehr schlechter für, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Ich bin dann wirklich auf einem Standpunkt eingefroren, was ich so vorher nicht kannte, weil es ja wirklich, wie gesagt, immer irgendwie schlechter wurde. Und durch die sportliche Betätigung merkte ich halt auch plötzlich, ich konnte die Beine trotzdem noch irgendwie bewegen, weil natürlich mit Zunahme der Schmerzen und der Umfänge habe ich immer weniger gemacht, bis ich irgendwann gar nichts mehr gemacht habe. Und jetzt durch das Walken kam auch mal wieder sowas wie Aktivität in meinen Körper. Und dadurch bin ich auch leichter mit den Schmerzen also wieder umgehen, konnte ich Schmerzen mit den Schmerzen besser umgehen, sagen wir halt mal so. Also es ist irgendwie. Die Krankheit selber habe ich dadurch nicht irgendwie besiegt oder so, aber es ist, ich habe sie eingefroren zu einem bestimmten Zeitpunkt und konnte damit besser umgehen. Und dadurch habe ich erstmal plötzlich viel Lebensqualität gewonnen. Und was ich zu dem Zeitpunkt, was mir da auch erstmal ein großes Hoch gegeben hat, ne?
Ja,
was
absolut,
natürlich
ja.
dann auch mental erstmal dazu geführt hat, dass ich so, wie es war, erstmal cool fand und das auch erstmal gar nicht schlimm fand, dass ich jetzt so krank war. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, auch zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch nicht das Ausmaß meiner Erkrankung richtig verstanden, weil es auch immer noch keine Ärzte gab, die mir das irgendwie richtig plausibel machen konnten. Und ich dachte halt, na okay, jetzt hast du dich damit arrangiert irgendwie? Ich hatte meinen Frieden damit gemacht. Ich fand es nicht gut. Ich fand mich auch immer noch nicht hübsch oder so. Aber das war jetzt einfach so. Ich hatte dadurch, dass ich das irgendwie zum Stillstand gebracht hatte, mein Körpergefühl, meine ganze Lebenssituation einfach, sagen wir mal, erfüllender wurde, hatte ich gelernt, meinen Frieden damit zu machen. Und das einfach so zu akzeptieren, wie es ist. Ich bin einfach so. Es werden immer wieder Leute lachen und aber trotzdem mache ich das Beste draus. Das war so ein Zustand, den hatte ich dann erreicht. Und ich dachte eigentlich, mit diesem Zustand würde ich alt werden. Dann bekam ich aber tatsächlich vor 3 Jahren einen heftigen Schub. Und mit den Auswirkungen konnte ich nicht mehr leben, weil ich konnte nicht mehr schlafen. Also ich bin Seitenschläfer und ich hatte solche massiven Schmerzen, dass ich nicht mal mehr schlafen konnte. Ich bin wirklich wie so ein Zombie rumgerast, von jetzt auf gleich eben, weil man kriegt einen Schub und dann ist es am nächsten Tag so, ich hatte solche Wahnsinnsschmerzen in den Armen und Beinen. Und dann sind mir Dinge aus der Hand gefallen, einfach weil ich konnte auch nicht mehr reifen richtig. Ich hatte solche Schmerzen, es war schon wie Arthritis, nur dass ich keine Schmerzen in den Gelenken hatte, sondern einfach alles tat weh. Und ich stand da halt irgendwann und wollte ein Buch aus dem Regal und das ist einfach runtergefallen. Und ich stand da einfach nur und ich dachte, hä, ich hatte die Hand auch da dran, aber es ist einfach da durchgeglitten. Und ich war einfach total irritiert, ne? Und ja, ich konnte dann auch nicht mehr sitzen, also weil das ist so, geht bis über die Hüfte dann irgendwann im nächsten Stadium hoch, zieht sich also, wie gesagt, ne, so, dass eben auch das Sitzfleisch betroffen ist. Ich konnte meinen Beruf nicht mehr richtig ausführen. Bin Informatikerin, sitze halt den ganzen Tag und natürlich die Hände sind die ganze Zeit in Bewegung. Ich konnte meine Maus nicht mehr richtig. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Ne? Ich heulte viel, aber nicht bewusst, sondern die Tränen sind einfach geflossen. Weil ich solche, also es ist nicht so, dass du die ganze Zeit, sondern es kommt immer wie so ein Blitz im Gehirn. Mhm. Und dann hast du auf einmal blitzartig wahnsinnige Schmerzen. Und dann war halt auch dieser Punkt, dass ich dann bei der Lymphdrainage lag und eigentlich nur geheult habe, weil wirklich alles weh tat. Ne? Und mein Physio fast mit mir geheult hat, weil ihm das auch so leid tat. Ne? Und irgendwann war dann so der Punkt, okay, ich brauche jetzt irgendwas anderes. Ich kann damit nicht alt werden, weil in dem Zustand drehe ich irgendwann ab, weil du
die Lebensfreude weg dann, ne?
Ja, erstens das, aber du wirst auch ganz irre im Kopf, ne? Weil dieser wahnsinnige Schmerz, der benebelt deine ganzen Gedanken. Du denkst an nichts anderes mehr. Du kannst das auch nicht mehr wegschieben. Das funktionierte alles nicht. Alles tat weh, egal was ich machte. Ich hatte Schmerzen ohne Ende. Und da war dann der Punkt, okay, jetzt da muss was anderes her. Ich hatte vor Jahren schon mal gehört, es gibt eine Operation. Ich wusste auch, die Krankenkassen zahlen die nicht. Und dass da auch viel Geschwurbel hintersteckt, ob das überhaupt was bringt. Aber wenn man sich da mal mehr damit beschäftigt hat, gibt es eigentlich schon ganz viele Studien, sogar schon über 10 Jahren, die belegen, dass das schon was bringt und dass das für die Frauen schon einen Unterschied macht und dass man damit die Krankheit schon ganz gut in den Griff kriegen kann. Mhm. Aber es ist halt eben eine Frauenkrankheit und ich glaube, da ist wahrscheinlich auch also so ein bisschen Sexismus hinter. Ne? Das sind halt eben Frauen. Ne? Ja. Wen kümmert das, was die so haben? Da interessiert keine Sau. Und ich bin dann auch das erste Mal in so eine Selbsthilfegruppe gegangen und der Moment, als eine Frau im Rollstuhl reinrollte, habe ich nur gedacht, oh mein Gott. Und die erzählte dann auch, also es ist wirklich tatsächlich ab Stadium 3, und es war bei mir auch so, also ich war Ende Stadium 2, als ich mich operieren ließ, dann sind die Beine 1. Also es gibt, du kannst keinen Unterschied mehr zwischen Oberschenkel, Unterschenkel, Knie hat sich schon ewig nicht mehr gesehen, weil das einfach so voluminös wird, ne, und irgendwie 1. Und dann haben die Frauen halt berichtet, dass sie irgendwann auch nicht mehr in der Lage waren, ihre Gelenke zu bewegen. Einfach, weil es nur noch 1 war und Risse hatten und alles möglich. Und deswegen saßen die im Rollstuhl.
Bei dieser OP werden da die Fettzellen entfernt, die überschüssigen?
Genau.
Oder?
Okay. Genau, also es ist so eine sogenannte Liposuktion, kennt halt jeder. Ne? Ich habe Fett am Bauch, lege ich mir unter das Messer und ich kriege Fett abgesaugt. Das machen Schönheitschirurgen. Viele Lipödem-Frauen gehen auch zu Schönheitschirurgen, sollte man sich aber genauer informieren vorher, weil unser Problem ist ja, sind ja die Lymphgefäße. Ja. Und wenn ich da irgendjemanden wild in meinen Beinen rumwursteln lasse und der vielleicht sogar noch diese überstrapazierten Lymphgefäße noch zusätzlich verletzt, habe ich noch weitere Probleme, nämlich das Lymphödem wird dann auf jeden Fall hinterher sein, weil die Gefäße sind dann verletzt. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Also da sollte man schon als Frau gucken, dass man wirklich einen guten Operateur findet, der sich da auch mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat. Vielleicht es gibt inzwischen ganz viele Selbsthilfegruppen dazu oder Foren, wo man sich da erkundigen kann. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich bin tatsächlich durch halb Deutschland gereist. Ich habe in verschiedenen Zentren Beratungsgespräche gehabt. Es gibt aber auch Listen tatsächlich im Internet, weil die Deutsche Lipödemhilfe oder Lipödemgesellschaft heißt die. Da gibt es sowohl Ärzte, die sich mit Lipödem auskennen, weil es sind ja immer noch nicht genügend Ärzte in der Lage, das zu erkennen. Ne? Aber eben halt auch Krankenhäuser, Operateure, die sich damit auseinandersetzen und die halt eben diese Technik, da gibt es verschiedene Techniken zur Fettabsaugung, aber nicht jede eignet sich eben halt auch bei Lipödem. Ne? Mhm. Und da sollte man sich dann halt schon gut die Operateure angucken. Das habe ich halt auch gemacht, ne? Ich bin dann halt in diesem hochschmerzhaften Stadium wirklich dann durch halb Deutschland gereist und habe mich begutachten lassen, habe mir sagen lassen, okay, wie willst du das operieren? Wie wollen sie das operieren? Wie sind die Aussichten? Wie geht hinterher die Regeneration vonstatten? Weil das ist ja ganz, ganz wichtig danach und solche Geschichten. Mhm. Und natürlich, ich muss ja alles selber zahlen, weil die Krankenkasse auch heute noch immer ja. der...
Aber das ist ja auch bescheuert, ne? Also das nicht zahlen.
Genau. Ne, aber ich hatte...
Kommen die Fettzellen dann wieder? Oder sind die weg?
Also es ist so, der heutige Stand der Forschung sagt, man hat so eine gewisse Anzahl an kranken Fettzellen, die schon angelegt sind. Mhm. Und die vermehren sich ja halt einfach sozusagen. Und wenn man halt richtig operiert und alle kranken Fettzellen wegnimmt, dann ist die Krankheit sozusagen weg. Mhm. Problem ist natürlich, diese Unterscheidung zwischen kranke und gesunde Fettzelle können die Operateure selten machen, weil es übereinander geht. Ne? Weil die ist ja nicht so, dass sich das aneinander so,
sich nicht, ne?
So nebeneinander, ja. sondern hier und da und da und ja. dann isst du selber auch mal ein bisschen viel und dann macht sich dazwischen auch noch mal was und so. Ne? Ja. Also war auch bei mir so, beim Abtasten hatten sie gesagt, ja, also sie würde denken, dass der Bereich, dass das mein eigenes Fett ist und was ist Lipfett und was weiß ich. Also es ist nicht so einfach und es gibt halt eben verschiedenste Operationsmethoden. Die einen lassen Unterhautfettgewebe stehen, was bei so einer normalen Liposuktion immer auch gemacht wird. Das Unterhautfettgewebe wird nicht angetastet, sondern die Fettschicht dazwischen wird immer weggesaugt. Mhm. Das sagen aber bei so einer Liposuktion für Lipödem-Patientinnen, weil man da halt eben nicht genau unterscheiden kann, wo sitzen diese ganzen kranken Zellen und wo sind die überhaupt, sagen viele auch, dass man das Unterhautfettgewebe radikal mitten. Also sozusagen, es wird radikaler operiert und das soll halt eben dazu führen, dass hoffentlich alle Zellen wechseln. Kann man natürlich keine Garantie drauf geben. Ich musste tatsächlich auch noch ein weiteres Mal operiert werden. Also ich bin inzwischen 6-mal operiert. Ich war aber auch schon kurz vorm terminalen Stadium. Ich habe über 30 Jahre mit der Erkrankung gelebt, hatte natürlich entsprechend viele Schübe. Deswegen, je eher man operiert, umso prognostisch günstiger ist das. Ne, klar, logisch, einfach von der reinen Logik her. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe auch im früheren Stadium schon von der Operation gewusst, aber die Operation ist einfach kein Zuckerschlecken.
Okay, aber das, was du sonst so erzählt hast, hörte sich jetzt für mich auch nicht nach Zuckerschlecken an.
Ja, aber es ist schon, ich bin so operiert worden, dass erst die Außenseite der Oberschenkel, dann die Arme und dann die Innenseite der Oberschenkel. Mhm. Und das ist eine extrem große Wundfläche. Und dann werden auch Löcher offen gelassen. Also ich habe, glaube ich, pro Bein inzwischen 15, 20 verschiedene Löcher, die jetzt natürlich alle zugewachsen sind. Aber man sieht die halt eben noch, ne? Und die werden auch aufgelassen. Das heißt, du musst das ständig verbinden, dann läuft da ganz viel Blut und Flüssigkeit, weil diese Operation ist so, man kriegt so eine bestimmte Flüssigkeit über diese verschiedenen Löcher in das Bein. Da sind halt verschiedene gerinnungshemmende Mittel, aber eben auch ein Mittel drin, das diese Fettzellen zum Zerplatzen bringen soll. Mhm. Und dann geht man sozusagen ein bisschen verbunden in ein anderes Zimmer. Da muss man dann ungefähr 1 bis 2 Stunden schlafen. Tut man meistens nicht, weil tut doch schon ein bisschen weh und man ist ja auch aufgeregt, weil man wird jetzt nicht so stark narkotisiert wie so bei einer normalen OP, um einfach das Risiko relativ gering zu haben. Es gibt natürlich auch Frauen, die wollen die ganze Zeit schlafen. Ich weiß nicht, wie sie es da machen, aber durch meine Blutgerinnungsstörung brauchte ich natürlich das Risiko so niedrig wie möglich. Ne? Deswegen habe ich mich natürlich über anderes gar nicht aufklären lassen. Mhm. Und dann wird man wieder reingeholt, dann kriegt man wieder eine Narkose und dann wird halt mit so einem Sauger tatsächlich Flüssigkeit und aufgeplatztes Fettgewebe, so gut es geht, abgesaugt. Wie gesagt, da die ja natürlich nur Löcher an der Seite machen können, die natürlich nicht sehen, was ist da drin alles, sondern die versuchen halt mit Fühlen und gucken, ne, wo ist hier alles raus. Und natürlich diese ganze Flüssigkeit, die sammelt sich ja im ganzen Gewebe an. Man liegt da ja 1 bis 2 Stunden und das heißt, man hat im ganzen anderen Gewebe auch diese Flüssigkeit noch teilweise drin. Und deswegen werden halt diese Löcher aufgelassen, damit diese Flüssigkeit nach und nach
Raus
abfließen
kann.
kann, ne? Aber man hat ja auch eine riesige Wundfläche und dann entsteht ja automatisch Wundwasser und wie gesagt, Blut fließt da ja. Und das ist schon eine sehr, sehr blutige und eklige Angelegenheit, weil man muss sich dann auch mehrmals am Tag selber verbinden. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, man ist dann körperlich auch nicht so gut drauf, einfach weil es so große Wundflächen sind. Ne? Das ist der ganze Körper, ist dann so ein bisschen schlabberig. Man kann eine Zeit lang auch keine Treppen steigen und man ist einfach nur fertig. Ne? Also fühlt sich wirklich, als hätte dich jemand so gegen die Wand geklatscht und du bist jetzt aufgestanden und versuchst jetzt wieder
Okay,
eben
also es
wieder
ist
klarzukommen.
definitiv kein Wellnessurlaub, was du da so beschreibst. Aber würdest du es, also du bereust diese Entscheidung nicht, oder? Du würdest
Nein.
das nochmal machen, wenn, also würdest dich
Ja,
gleich entscheiden.
also ne, ich muss halt immer ganz klar differenzieren. Es ist kein Spaziergang, es ist nicht einfach, keine Frage. Und natürlich eine finanziell eine sehr große Belastung. Ich bin jetzt hoch verschuldet, aber es ist halt eben meine Gesundheit, ne, muss ich jetzt in den Apfel beißen. Aber es ist ein ganz anderes Leben ohne diese Schmerzen, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist wirklich wie ein neues Leben. Weil ich kenne das ja eigentlich, ne, mit der Pubertät ist ja sowieso der Start ins Erwachsenenleben irgendwie und dieses habe ich halt immer mit Schmerzen begonnen und plötzlich ist Stille im Körper. Und am Anfang, sage ich dir auch ganz ehrlich, ist das ganz, ganz merkwürdig für einen, ne, weil
Man
du
hat sich
bist
ja schon dran
gewohnt.
gewöhnt, ne?
Ja, klar, ne, es war immer wie so ein Hintergrundrauschen, ne, also du hast so, ich habe mein Leben so da drum gebaut und plötzlich ist das alles weg und das ist immer, also am Anfang lebst du permanent in so einem, ist das Reality? Fiktor Fiction. Du verstehst vieles einfach nicht. Also du wirst auch emotional in Fahrwasser einfach geworfen. Da bist du nicht drauf vorbereitet. Das ist aber auch normal. Ne? Und dann fängt natürlich wieder an zu akzeptieren, was da jetzt ist. Ne? Also nicht nur, da sind jetzt dünnere Beine, die sind natürlich nicht so geformt wie jemand andere, aber ich habe Knie. Ich weiß noch, das Erste, als ich damals zum Physio gesagt habe, guck mal, ich habe Knie.
Guck mal, ich habe Knie.
Und das kannst du nicht nachvollziehen, weil jeder hat Knie, aber die habe ich schon 30 Jahre nicht mehr gesehen, weil halt dieses
So viel Fettgewebe Fett
da drum war. Ich wusste, klar, ich weiß, ich habe Knie, aber ich habe die halt nie gesehen, ne? Und plötzlich liege ich da und ich habe Knie. Und ich weiß nicht, ich hatte wochenlang immer, ich habe Knie.
Ja, schön, gell, dass man dann trotzdem auch, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du sagst, ja, das ist dann auch emotional natürlich wieder eine Umstellung und so, aber offensichtlich hast du ja dadurch auch ein ganz anderes Körpergefühl wieder bekommen, ne? Und du hast so schön gesagt vorhin, das erste war eigentlich Umstellung der Ernährung und Sport. Und vielleicht ist das ja auch nicht bei jedem notwendig, aber diesen Schritt dieser OP zu machen, um dann nochmal mehr ein neues Körpergefühl zu kriegen. Jetzt hast du ja, du warst ja im Triathlon-Podcast. Das heißt, du läufst ja Triathlon. Und das finde ich ja mega, muss ich sagen. Also ich muss selber sagen, ich bin begeisterte, ambitionierte Läuferin. Ich fahre auch tatsächlich gerne Fahrrad, aber ich schwimme wie eine Kaulquappe mit Handicap. Das war schon im Studium so. Also schwimmen, ich kann mich erinnern, ich hab Sport studiert. Montags morgens im Wintersemester um 5.40 Uhr, da ist stockdunkel und in München lag Hochschnee, musste ich zum Schwimmtraining Laken und Butterfly. Danach war für mich, als ich dieses Studium abgeschlossen habe, habe ich gesagt, also mich kriegt so schnell keiner mehr in ein Chlorbecken, es sei denn mit einem aufgeblasenen Flamingo und einem Cocktail in der Hand, aber auf gar keinen Fall irgendwelche Bahnen oder sonst was. Also ich bin da wirklich geprägt. Also Triathlon finde ich mega geil sowieso als Sportart, weil das natürlich eine Kombi ist, wo du ja den ganzen Körper trainierst. Und so ein Triathlon für alle, die zuhören und vielleicht auch noch keinen gemacht haben, das ist jetzt nicht unbedingt, ich sag's trotzdem, es ist nicht Zumba. Ja, es gibt ja Leute, die gerne Zumba machen, deshalb bitte ohne Bewertung. Aber es ist schon etwas, wo du, sage ich mal, körperlich an deine Grenzen gehst. Wie machst du das? Wie empfindest du das? Und wie empfindest du das vor allem eben mit den Einschränkungen, die du hast?
Also zum Triathlon bin ich damals dann eben vor, ja, ist jetzt, glaube ich, meine 8. Saison, also vor 9 Jahren hat das so mit vegan for fit, wie gesagt, man sollte erst einen Sport machen. Ich habe halt, ne, gewalkt. Am Anfang halt missmutig. Irgendwann kam dann wirklich tatsächlich der Bewegungsdrang, dass ich es dann auch irgendwie innerlich wollte. Ne? Also, dass da einfach, ich kann das ganz schlecht erklären, aber das haben die anderen auch so berichtet. Es war einfach die Energie da und der Körper wollte das jetzt irgendwie. Und ja, ich habe dann erst immer länger gewalkt und immer mehr und irgendwann die anderen, so, wir waren dann auch so eine Facebook-Gruppe, haben dann angefangen zu laufen oder viele waren schon beim Laufen und ne, ich bin dann damals zum Orthopäden gegangen, habe mich abklären lassen. Ich war aber auch beim Kardiologen und sonst irgendwo, ne, weil ich habe ja nur noch eine halbe Lunge und durch die halbe Lunge entwickelt sich halt, also ich habe irgendwann Asthma entwickelt und tatsächlich auch eine Linksherzinsuffizienz, was so vom System
her... beste Voraussetzungen für ein Triathlon.
Genau. Ich war der absolute Dream-Kandidat, ne? So ja. Jetzt hier richtig heftig Ausdauersport zu machen, also das hätte mal jeder gesagt, mal gar nicht, ne? Ja. So, aber tatsächlich bin ich dann, wie gesagt, ich bin dann erst beim Orthopäden gewesen, ich war beim Kardiologen, ich habe eine Sportdiagnostik machen lassen. Und ich weiß nur, das Lustige ist immer, wenn man zum Arzt geht und die gucken einen dann an und sagen, ja, hier, ich möchte mal das und das machen. Das erste Mal, die gehen die Augen so weit hoch und sagen, die sind sich schon bewusst, dass das anstrengend ist. So, ne? Also, ja, deswegen sitze ich ja auch hier, weil das anstrengend ist und ich will nicht, dass mein Körper da irgendeinen Schaden von nimmt. Ja, okay. Nee, tatsächlich wurde ich überall untersucht und selbst der Kardiologe, der erst sagte, also Frau, ich weiß ja nicht, ob das so das Richtige für Sie ist, aber er untersuchte mich dann und machte alle möglichen Tests und sagte hinterher, ganz ehrlich, Frau Jabeur, mein Verstand sagt, ich würde Ihnen das nicht empfehlen, aber aus medizinischer Sicht gibt es nichts, was dagegen spricht derzeit. Ne? Ist klar, sollten Sie irgendwie Probleme kriegen, sehe ich Sie wieder. Aber ansonsten kann ich aus medizinischer Sicht Ihnen das nicht verwehren. Und da war dann sehr enttäuscht, als ich sagte, okay, klar, dann versuche ich das jetzt so. Ne? Und ja, der Anfang, der war auch echt schwer. Also, wenn man generell ja so eine neue Sportart anfängt, ist es erstmal mühselig. Ne? Man muss verschiedene Bewegungsabläufe erlernen. Dann ist man kurzatmig. War ich natürlich damals, ne, mit Asthma, anderthalb Lungen, Linksherzinsuffizienz, kannst du dir vorstellen, hatte ich so viel Luft wie wahrscheinlich gerade ein Lama da draußen auf der Straße oder so. Ne? Nach 500 Metern schon völlig tot. Treppensteigen war die Hölle. Also ne, alles war körperlich einfach sehr, sehr anstrengend für mich. Aber ich bin so ein Typ, wenn ich mir einmal was vorgenommen habe, dann suche ich mir die Wege da irgendwie hin. Also wenn ich das wirklich will, dann setze ich da auch echt Hölle, Himmel und Hölle in Bewegung. Das habe ich halt damals auch gemacht. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Ich bin, obwohl ich mich zu Tode geschämt habe, ins Schwimmbad gegangen. Und damals konnte ich wirklich gerade hier so Brust schwimmen, ne, so wie so eine Ente. Ne? Ja. Mehr ja. konnte ich nicht. Ne? So, und dann habe ich mich halt im Schwimmkurs angemeldet, damit ich überhaupt kraulen lerne und vor allen Dingen überhaupt mal den Kopf unter Wasser tun, da atmen. Ne? Weil wenn du Atemprobleme hast, ist natürlich, ne, ich sag wieder eine andere Nummer, ne? Und habe dann halt auch Hypoxietraining und Ähnliches gemacht. Und tatsächlich war es dann, ich glaube, ich habe irgendwie, ich mache jährlich so eine so eine Leistungsdiagnostik, ne? Und die habe ich auch immer beim Arzt gemacht, so dass ich wirklich, weil ich war ja nun mal körperlich sehr stark beeinträchtigt und ich hatte halt auch irgendwie Angst, dass ich mir körperlich dann zu viel zumute. Und deswegen, die meisten machen bei ihrem Trainer so eine Leistungsdiagnostik. Das heißt, du läufst auf dem Laufband oder trittst auf dem Rad und hast so eine Atemmaske auf, die dann halt irgendwie misst, wo so deine Pulsgrenzen liegen, in welchen Bereichen solltest du trainieren. Und da habe ich halt eben immer relativ viel Wert drauf gelegt, ne, damit mir da kardiologisch pulmonar nichts passiert. Und es war tatsächlich dann schon sehr krass, dass ich schon nach einem Jahr mein Lungenvolumen mit anderthalb Lungen schon fast verdoppelt hatte. Und da sagte der auch so, krass, ey, wie haben Sie das denn gemacht? Ich so, ja, ich bin wieder schwimmen gegangen und ich fahre Rad. Und der so, nee, echt, Sie machen das? Ne? Und werde ich dann das gerade auf dem, damals habe ich immer alles auf dem Fahrrad die Leistungsdiagnostik gemacht, weil mit den Lymphödemen war natürlich immer Laufen immer das Schwierigste für mich. Ne?
Ja.
Und das Lustigste war dann hatte ich dann die Leistungsdiagnostik dann fertig und dann guckte er immer so auf den Monitor und guckte mich so an und guckte auf den Monitor und irgendwann sagte der Frau Jabeur, klopfte mir so auf die Schulter, in diesem massiven Körper steckt ein wirklich fitter Mensch.
Ja, Ja, cool. Ist doch ein super Kompliment.
Also, ja, ich musste dann auch lachen. Bin fast vom Rad gefallen vor lauter Lachen. Ne? Also wie gesagt, ich habe dann sukzessive dann die Trainingseinheiten gesteigert. Ich hatte dann tatsächlich auch hinterher durch Zufall ein Coaching gewonnen und bin dann so durch das professionelle Coaching von den Triathleten erstmal überhaupt in die Welt reingekommen. Also, ne, was bedeuten die ganzen Begriffe? Was sollte man wann trainieren? Und solche Geschichten, da hatte ich ja vorher absolut keine Ahnung. Ich bin ja einfach nur laufen, Radfahren oder schwimmen gegangen. So, ja. Ne? Und ja. Technikübungen und wie kann man ökonomisch schwimmen? Früher war für mich einfach nur, wie gehe ich nicht unter? Ne?
Ja.
So.
Ja.
Jetzt sollte ich das auch noch ökonomisch machen. So, also alles war natürlich echt viel, aber ich bin halt auch so ein Mensch, mich hat das dann auch interessiert. Also ich habe mich dann auch wirklich reingefuchst und einfach durchgebissen. Weil ganz ehrlich, der Anfang, der war richtig hart und ich habe auch Momente gehabt, da musste ich die Tränen schlucken oder die Wut, weil es einfach irgendwie nicht funktioniert hat und ich wollte aber, dass es funktioniert. Mhm. Aber ich bin halt dran geblieben. Und tatsächlich habe ich dann auch irgendwann den ersten Triathlon gemacht, also auf der kürzesten Distanz. Es sind 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer Laufen. Mhm. Natürlich als allerletzte, aber ich weiß noch, es war so ein...
Ja, das ist ja völlig egal. Also, ne, dass du da angekommen bist, genau, beschreib das mal. Wie war das Gefühl, als du nach dem ersten Triathlon ins Ziel gekommen bist?
Ja, das war so, also es ist natürlich so ein, das ist nicht die Realität Gefühl als erstes. Mhm. Das träumst du gerade, das ist irgendwie anderer Planet, weil teilweise, also zumindest ist es mir so gegangen, ich habe mich immer auch so ein bisschen von außen teilweise gesehen, ne? So, dass ich da entlang gelaufen bin, so, und immer so, krass, das bist du. Also, immer so im Kopf, krass, du läufst hier, ey, du läufst immer noch, krass, ey, so, ne? So, also immer so ein permanentes Gefühl, ist das auch wirklich real, ne? Mhm. Und immer wieder, ja, okay, es ist real, ne? So in der Richtung, also, und tatsächlich, ein wahnsinniges, innerliches Wärmegefühl. Ich weiß heute, dass man das Runner's High nennt. Mhm. Ist wirklich, kann man ganz schlecht beschreiben. Ist wirklich, glaube ich, wahrscheinlich so wie Leute, die Drogen nehmen. Man hat auf einmal so ein Wusch, innerlich kribbelt alles und man fühlt sich so wahnsinnig glücklich und denkt nur, wow, krass, was ist hier eigentlich alles gerade los?
Ja, ja, also ich kenne dieses Gefühl, das ist mega. Es macht auch süchtig, muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb ist es mit Drogen vielleicht gar nicht so verkehrt, dieser Vergleich. Aber natürlich ist das, was du an Stolz da empfinden darfst und bitte auch sollst, ist natürlich nochmal viel mehr, ne? Weil du ja auch nicht, du bist ja nicht bei null gestartet, sondern bei minus 10. Ne? So also ungefähr, dich da irgendwie hoch zu schaffen, finde ich richtig cool. Hast du denn, für alle, die jetzt zuhören, hast du so einen Tipp, wie, also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich finde das total motivierend und ich habe vielleicht das ein oder andere Problem auch, ja, ich bin vielleicht auch Lipödem-Patientin oder habe die ein oder anderen Einschränkungen, was würdest du dieser Frau raten? Was ist so, vielleicht gibt es so einen Tipp, den du mitgeben kannst?
Also für mich war halt immer ganz wichtig, natürlich außer der Motivation, dass ich das wirklich will, ne, das ist, glaube ich, ein Key Fact, ne? Also ohne deine Motivation wird's nicht gehen. Wenn du die nicht hast, wird ganz schwer, sich von außen zu so etwas Anstrengendem, weil es ist anstrengend. Ne? Es wird auch unterwegs wehtun, da tut's auch anderen weh, die keine Schmerzen in den Beinen haben, ne? Weil es einfach so ist, wenn du an deine Grenze kommst, tut's auf irgendeine gewisse Art und Weise weh und da musst du lernen, mit umzugehen. Und entweder hast du die Motivation dann dazu, dann lernst du damit umzugehen oder du hast sie nicht, dann gehst du. Weil dann ist halt einfach so. Ja. So, aber für mich war halt immer irgendwie wichtig, Mitstreiter, sage ich mal, zu finden, die mich unterstützt haben in der Situation. Also es war nicht einfach, weil erstens natürlich, ne, wenn du nicht so aussiehst wie ein Triathlet und du kommst zu jemandem und sagst, so, ich will jetzt mal hier Triathlon nochmal, dann sagen alle immer, ist ja klar. Schön, ne? Das ist ja toll, geh mal hier zu den dicken Frauen ins Wasser und mach Wassergymnastik und so, ne, so, die gibt's und das ist die Mehrheit. Und da musst du, deswegen sagte ich, du brauchst Motivation. Wenn du die nicht hast, dann wirst du aufhören. Dann wirst du gar nicht erstarten, weil von außen wird dir das keiner schmackhaft machen. Oder nur ganz, ganz wenige. Und deswegen Wenn du die Motivation hast, such dir den Mitstreiter. Die habe ich halt damals irgendwie gefunden über Umwege. Und die sind halt heute auch noch an meiner Seite. Das sind halt professionelle Triathlon-Trainer. Die hatten aber auch keine Ahnung von Lipödem. Die haben das auch erst mit mir gelernt und von der Krankheit erfahren. Und da sind dann damit, sozusagen, haben dann mitgelernt, okay, was geht. Mit denen habe ich dann noch entsprechende Vereinbarungen getroffen. Wenn die Schmerzen so groß sind, dann skippe ich die Einheit, dann mache ich die nicht. Die haben dann halt einfach entsprechende Rückmeldungen von mir bekommen und halt auch ehrliche Rückmeldung. Und wir haben sozusagen so Verträge ausgehandelt. Ne? So, wenn ich das nicht kann, dann mache ich das nicht. Dann sage ich dir das aber auch. Und wenn ich keine Motivation habe, dann sage ich dir das auch. Und dann kriege ich halt einen Anruf von meinem Trainer und dann spricht er mit mir darüber oder so. Ne? Also offen und ehrlich damit umgehen, was du hast, und dir Mitstreiter suchen, die dich trotzdem begleiten. Und das ist für mich so ein bisschen das A und O.
Ja, sehr cool. Ne? Einmal diese emotionale Stärke oder diese Überwindung. Ne? Also auch gesagt, dass habe ich mir einen Badeanzug gekauft und bin ins Wasser trainieren gegangen. Das ist natürlich für jemanden, der nicht dem optischen Schönheitsideal entspricht, ja, weil auch was ist schön und was ist nicht schön, aber natürlich viel schwieriger als jemand, der normal ist, einfach körperlich. Ne?
Erstens von deinem eigenen Kopf sehr auch, weil du möchtest ja eigentlich auch nicht, dass jeder dieses Defizitäre
an dir sieht. Genau.
Ne? Ja. Aber andererseits ist es ja auch außen. Ne? Die Leute, die sind ja, also die halten ja auch nicht dahinter. Ne? Also entweder die gucken dich ganz offen an, ne? Teilweise kriegst du dumme Sprüche, sowas wie die Wale schwimmen wieder und Vorsicht, gleich ist kein Wasser mehr im Becken. Und wie gesagt, auch bei meinem ersten Triathlon bin ich damals auch offen von anderen Triathleten, so nach dem Motto, was machst du denn hier, hast dich nicht verlaufen und ähnliches angesprochen. Und ja, da muss man halt entweder der Typ sein, der dann da drüber steht in dem Moment und sagt, weißt du was, leck mir am Arsch, oder ich habe halt gedacht, wir sehen uns im Ziel und so in der Richtung. Ne? Ja. Also da braucht man schon irgendwie, muss man da schon mit sich die Richtung ausgemacht haben und sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich weiß, wie ich schon vorhin sagte, so ein Wettkampf wird wehtun, das Training tut weh. Auf verschiedenen Sichten, ne? Einfach, ich muss mich in so ein Ding pressen und alle sehen mich und ich muss damit klarkommen, dass die mich angucken und meine Defizite sehen. Und ich muss damit klarkommen, dass mein Umfeld dann nicht immer mit klarkommt, dass ich diese Defizite habe und wahrscheinlich sogar noch mir blöde Sprüche drückt. Und das kriege ich auch heute noch. Das ist, wird wahrscheinlich auch nicht weniger werden. Und ich kenne auch schon inzwischen ganz viele Frauen, die sagen, ich esse zum Beispiel in der Öffentlichkeit nichts mehr, weil denen das dann auch echt im Hals stecken bleibt, wenn sie wieder merken, da werden sie dumm angeguckt.
Ja.
Und ich sag auch, das tut immer weh.
Klar.
Das tut mir auch heute noch weh.
Ja.
Das ist immer wie ein Messerstich in deine Seele. Das wird nie aufhören. Und egal wie alt du bist, die Wichtigkeit ist nur, wie viel Relevanz ordnest du diesem Schmerz zu?
Ja.
Also wie viel Macht gebe ich diesem Schmerz? Früher habe ich diesem Schmerz sehr, sehr viel Macht gegeben und bin, wie gesagt, ne, entweder abgekommen, wie so ein Fähnchen im Wind, habe alles probiert, weil ne, von außen immer dies, das suggeriert wurde. Heute weiß ich, okay, ich bin auf dem Weg, ich weiß, ich kann den Weg bestreiten, ich und mein Körper, wir schaffen das. Ich weiß, da wird was kommen und ich weiß, da wird was kommen und ich weiß, das wird in dem Moment mich auch treffen. Aber es wird weitergehen.
Ja.
Und das muss man für sich klar haben.
Ja, also ich glaube, dass das verletzlich oder dass das wehtut, ist klar. Ne? Du müsstest ja ein Stein sein, dass das an dir nicht irgendwas macht. Ich glaube auch, was ich bei dir so inspirierend finde, ist einfach dieser Mut. Also ich finde das extrem mutig, sich so verletzlich zu zeigen, ne? Also diese Verletzlichkeit so öffentlich zu zeigen, ist für mich das Gegenteil von Schwäche. Also, ne, das ist wirklich extrem mutig und extrem stark. Und ich glaube, was mir jetzt so spontan kommt, ist klar, es gibt immer Leute, die urteilen und die andere verletzen. Aber gerade dadurch, dass du das tust, dass du das teilst, dass du in Podcasts gehst, dass du dich auch bei Wettkämpfen und so öffentlich zeigst, der Anteil der vor allem der Frauen, die, oder insgesamt, können ja auch Männer sein, aber der Menschen, die sagen, hey, ich finde das mega, was die macht, was die sich traut, das ist vielleicht anteilsmäßig nicht so groß wie die Leute, die irgendwelche blöden Sprüche sagen, aber so viel mehr wert. Weißt du, und wenn du deinen Fokus einfach auf das richtest und darauf hältst zu sagen, ja, klar, es gibt immer Leute, die irgendwas Blödes an mich dran labern, aber dafür bin ich eine Inspiration für viele, die das anerkennen können, was ich hier leiste. Ich könnte wirklich mit dir auch, Jasmin, noch 2 Stunden weiterreden. Ich habe gerade mit Blick auf die Uhr entsetzt festgestellt, dass wir schon 1,5 Stunden erzählen. Also ich kann dir nur sagen, ich finde es wahnsinnig inspirierend von ganzem Herzen. Es ist unfassbar mutig, was du machst. Und ich bin dir, obwohl ich nicht unter Lipödem leide, extrem dankbar, dass du das tust. Weil das ist das, was, ne, die Krankheit ist bestimmt nicht schön, aber es ist ein Stück weit auch eine Stärke zu sagen, ich habe was ich anderen beitragen kann und wo andere sich quasi ein Vorbild nehmen können im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Ja, also man soll sich nicht mich als Vorbild nehmen, man soll sich nur als Vorbild nehmen, dass man eigentlich alles erreichen kann, wenn man es möchte und man sich nicht von außen irgendwelchen Grenzen unterwirft, die andere gemacht haben.
Ja. Dein Handeln. Also, ne, wenn
genau.
Du
siehst, so komm ins Tun.
Wie kann das? Ja, perfekt. Tausend Dank, Jasmin, dass du da warst. Hat mir extrem viel Freude gemacht mit dir. Ich habe dich ja jetzt auch erst kennengelernt. Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Wer weiß, vielleicht mache ich ja auch mal einen Triathlon, wenn ich mich zum Schwimmen motivieren kann.
Also, so schlimm ist das nicht. Wie gesagt, das ist wie mit allem. Du musst, der Anfang ist haarig, aber wenn du dann einmal drin bist, dann bist du drin.
Ja, ich denke auch. So ein bisschen raus aus der Komfortzone.
Genau.
Man sagt ja so schön, ne? Das Leben findet auf der anderen Seite der Komfortzone statt. Ich werde gerne auch Sachen hier in den Shownotes verlinken, also vielleicht dein Facebook-Profil oder wo auch immer du bist. Also jeder, der hier zuhört und sagt, wow, finde ich total faszinierend, inspiriert mich, ich würde gerne mit der Jasmin in Kontakt treten, vielleicht auch so ein bisschen verfolgen, was du so machst. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Mut, für deine Zeit. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Danke, dass du da warst.
Gerne. Tschüss.
Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Shownotes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, indem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.